NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. April 1933. Die Nationalsozialisten gründen die Geheime Staatspolizei.
1933 wurde sie gegründet, die Gestapo. Doch wann war eigentlich Schluss mit der Geheimen Staatspolizei? 1945? Offiziell schon, aber die Gestapo-Methoden, sie lebten weiter. Methoden wie die von Klaus Barbie, Gestapo-Chef von Lyon. Lise Lesèvre erlebte im Krieg, wie Barbie eigenhändig Gefangene quälte.
Er war sehr gewalttätig. Er drehte die Köpfe der am Boden liegenden Gefangenen um, Männer wie Frauen, und zertrat sie mit dem Stiefel, wenn er glaubte, es handle sich um Juden. Jude, er zischte bei dem Wort wie eine Schlange.
Kein Wunder, dass einer wie Barbie bei Kriegsende untertauchte. Was aber lange niemand wusste, Barbie machte weiter. Im aufziehenden Kalten Krieg konnte der US-amerikanische Geheimdienst einen Kommunistenjäger wie Barbie als Agenten gut gebrauchen. Bis Fahnder aus Frankreich ihm auf die Spur kamen, der US-Geheimdienst half dem Gestapo-Führer bei der Flucht. Über die sogenannte Rattenlinie nach Südamerika, nach Bolivien. Barbie startete eine zweite Karriere, so wie viele andere Gestapo-Führer auch. Es gab den typischen Gestapo-Beamten. Er war Anfang des 20. Jahrhunderts geboren, hatte Jura studiert und war bei der Machtübernahme Hitlers arbeitsloser Akademiker. Jung, ehrgeizig, nationalistisch. Promovierter Jurist. Solche Männer waren zu allem bereit, Rechtsstaat hin oder her. Ein Großmaul wie der preußische Innenminister Hermann Göring kam ihnen da im März 1933 gerade recht. Nach Hitlers Machtübernahme und dem Reichstagsbrand.
Meine Maßnahmen, die wir nicht angekränkt werden durch irgendwelche juristischen Bedenken.
Einen Monat später gründete Göring in Preußen die Geheime Staatspolizei, heute vor 80 Jahren. An die Spitze der Gestapo kamen ideologisierte Parteigenossen, doch für die eigentliche Arbeit brauchte man qualifizierte Kriminalisten. Fachleute, die einen effektiven Apparat aufbauen konnten.
Die Gegner des Staates sollen erkennen, dass mit unerbitterlicher Strenge ihrem verderblichen Tun entgegengetreten wird. Im werktätigen Volke aber will die Polizei Freund und Beschützer sein.
Freund und Beschützer? Für solch ein positives Bild leistete sich die Gestapo sogar eine eigene Pressestelle. Eine typische Zweigleisigkeit der Nationalsozialisten, einerseits Terror, andererseits Propaganda und Begeisterung für die eigenen Ziele. Alles ganz offen, denn geheim war an der Gestapo nicht viel, sagt Andreas Nachhammer, Leiter der Berliner Gedenkstätte Topographie des Terrors.
Sie hat vor allen Augen agiert. Geheime Staatspolizei ist ja vielleicht auch so zu verstehen wie der Geheime Rat. Der Geheime Rat war ja auch nicht geheim, sondern war eine Stufe höher als der Rat. Also die Geheime Staatspolizei, die Polizei, die eine Stufe höher ist als die Ordnungspolizei.
Eine Stufe höher, aber weitgehend unsichtbar. Denn Gestapo-Beamte waren äußerlich nicht zu erkennen. Den legendären Gestapo-Mantel trugen auch viele Zivilisten, Offiziere und Reichsbahnbeamte. Es gab keinen typischen Gestapo-Mantel.
Genauso Klischee, wie es Klischee ist, dass die geheime Staatspolizei geheim agiert hat.
Es gab nur einen kleinen äußeren Warnhinweis bei Gestapo-Aktionen, den lilafarbenen Haftbefehl.
Und das gibt es ja auch in vielen Tagebüchern, dass Leute aus dem Fenster geschaut haben, gesehen haben, auf der Straße nähert sich jemand mit einem lilanen Zettel in der Hand und dann die Flucht über ein Nachbartreppenhaus oder so ergriffen haben.
Gestapo-Beamte waren Fachleute des Grauens. Die Juristen erkannten durchaus, wen sie vor sich hatten. Andreas Nachhammer verweist darauf, dass vielen Gestapo-Kriminalisten das ausufernde Denunziantentum gegen den Strich ging.
Es gibt sogar Gestapo-Kommentare auf einzelnen dieser Vorgänge, wo dann draufsteht, der größte Feind im Land ist der Denunziant. Weil man natürlich schon bemerkt hat, dass da oftmals Denunziation stattfand, weil jemand auf die größere Wohnung des Nachbarn rekurriert hat und weniger jetzt selber so regimetreu oder fest war, wie er das in seinem Brief dann vorgegeben hat.
Hermann Göring war äußerst brutal, aber kein guter Organisator. Ganz anders Heinrich Himmler. Er war beides. In München baute Himmler systematisch seine SS und seine Polizei auf. Parallel zur Gestapo in Preußen entstand dort die bayerische politische Polizei. 1934 gelang Himmler ein Husarenstück. Er setzte bei Hitler durch, dass er die gesamte Polizei im Reich in seinen Machtapparat bekam, einschließlich Gestapo.
Im Jahr 1934 übergab mir dann der damalige Ministerpräsident Hermann Göring, unser Reichsmarschall, in einer unerhörten Großzügigkeit die geheime Staatspolizei Preußen.
Himmler verzahnte SS und Polizei. Ab 1936 nannte er sich entsprechend Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei.
Wir haben allerdings das Untermenschentum krimineller und politischer Art rücksichtslos angepackt.
Himmler avancierte zum völkischen Saubermann des Deutschen Reiches. Ein Rassenstaat, so der Hintergrund, brauchte auch eine Rassenpolizei.
Es war ein rassistischer Staat. Und das war der Kitt, der dieses ganze System zusammengehalten hat. Im Negativen in ihrer Rassentheorie, im Positiven in der Volksgemeinschaft.
Die Popularität der Gestapo wurde in der Forschung lange unterschätzt. Sogenannte Schutzhaft durch die Gestapo, willkürliche Einweisungen von Regimegegnern ins KZ, das begrüßten viele sogenannte Volksgenossen sogar und fuhren hin. Zum Beispiel bei Betriebsausflügen.
Die Berliner Finanzverwaltung hat jedes Jahr im Frühjahr Ausflüge ins Konzentrationslager Sachsenhausen unternommen, weil es so schön war zu sehen, wie geordnet dort die Regimegegner sozusagen zur Arbeit geführt werden. Und das haben die sich angeguckt und auf ihrem Betriebsausflug als schön empfunden.
Die Gestapo als populäre Germanenpolizei, so sieht das auch Michael Stolle. Er ist Historiker in Karlsruhe und Verfasser eines Standardwerkes über die Gestapo.
Was wir auf alle Fälle feststellen können, ist, dass es ein Akzeptieren gab, dass es so eine Einrichtung wie die Gestapo brauchte. Denn die Gestapo war letztendlich da, die ohnehin angefeindeten Minderheiten im Staat, im Reich zu verfolgen. Genau diejenigen, von denen man eh schon immer ahnte oder eingeflüstert bekommen hat, dass die ja irgendwie nicht ganz dem Normalitätsanspruch genügen würden.
Diese jüdische Frechheit hat länger gelebt, als sie in Zukunft noch leben wird.
Goebbels Propaganda wirkte. Volksgemeinschaft hier, sogenannte Volksschädlinge dort. Juden, Kommunisten, Homosexuelle, arbeitsscheue Pazifisten, Zeugen Jehovas. Damals nannte man sie Bibelforscher. Die Ziele der Gestapo wurden bei immer mehr Deutschen populär. Das erleichterte die Überwachung enorm und sparte Personal. Im ganzen Reich hatte die Gestapo bei Kriegsbeginn etwa 7000 Mitarbeiter, eine vergleichsweise kleine Truppe. Die Gestapo hatte viele Augen, Denunzianten, Blockwarte, Arbeitskollegen. Und die Gestapo hatte viele Helfer, mit denen sie operieren konnte.
Man muss einfach sehen, dass es eine erweiterte Gestapo gab, Reichsbahnbeamte, die Zugkontrollen wahrgenommen haben, die Gendarmeriebeamte haben die Hausdurchsuchungen gemacht, die Kripo-Beamten haben die Asozialen und wie man sie bezeichnet hat, verfolgt. Es gab ein ganzes Netzwerk an Verfolgern, was die Gestapo gesteuert hat.
Ein hocheffektives Polizeisystem für den völkischen Staat. Ein expandierender Apparat, der nach Kriegsausbruch große Teile Europas mit dem Rassenwahn überziehen sollte.
Die glaubten daran, dass sie dieses Europa sozusagen rassisch sanieren würden. Und dazu bedurfte es eben polizeilicher Maßnahmen, die haben die dann ergriffen.
Berichtet Andreas Nachhammer, Chef der Berliner Gedenkstätte Topographie des Terrors. Seine Gedenkstätte steht auf dem Gelände der früheren Berliner Zentrale der Gestapo. War das ein Ort der Schreibtischtäter?
Die sogenannten Schreibtischtäter, das ist eher eine Erfindung der Nachkriegsgeschichtsschreibung. Die hier gearbeitet haben, waren eben oftmals auch als Leiter von Einsatzgruppen hinter der Front und haben schlimmste Arbeit gemacht, haben nämlich gemordet und die Morde koordiniert.
Die Gestapo organisierte den Völkermord, allen voran Adolf Eichmann. Er leitete bei der Gestapo die Abteilung 4B4, das sogenannte Judenreferat. Er organisierte Züge, die zum Beispiel die westfälischen Juden nach Riga in Lettland bringen sollten. Zunächst mussten die jüdischen Deutschen den gelben Stern tragen, dann erhielt auch Arthur Sachs aus Bielefeld seinen Umsiedlungsbefehl.
Von der Gestapo bekamen wir Informationsmaterial, entsprechend siedeln zu müssen, sich vorzubereiten, feste Kleidung und wir ließen uns dann auch entsprechendes Schuhwerk machen. Und dann lief der Zug ein aus Münster-Osnabrück mit 500 oder 600 Juden, hat man damals gesagt.
Wilhelmine Süßkind aus Coesfeld saß im selben Zug.
Wir waren 4 Tage unterwegs und wie wir in Riga ankamen, da waren auf dem Bahnsteig die SS-Leute mit großen Hunden und Gewehre. Und dann hieß es, alte Leute und Kinder, die nicht laufen können, die können mit dem Wagen fahren zum Ghetto herein. Verschiedene ältere Leute und Kinder haben das gemacht, die sind nie in Riga angekommen.
Erschossen in einem nahegelegenen Wald, ermordet von lettischer SS, das Ganze organisiert von der Gestapo. Die Alliierten waren gut informiert über das System der Gestapo und hatten recht vollständige Namenslisten. Die inzwischen etwa 25.000 Gestapo-Beamten standen bei der Besetzung Deutschlands ganz oben auf der Liste der gesuchten Nazis. Sie sollten interniert werden, berichtet Historiker Michael Stolle.
Es ist so, dass einige sich selbst getötet haben, einigen gelang die Flucht. Die breite Mehrheit der Gestapo-Beamten geriet in Haft. Und in der Tat war diese Haftzeit die eigentlich durchschnittlich schlimmste, größte Bestrafung, die die Gestapo-Beamten erlitten haben, etwa im Durchschnitt 3 Jahre, in der sie auf ihre Entnazifizierung warten mussten.
Die Gestapo wurde vor dem Nürnberger Tribunal angeklagt und als verbrecherische Organisation verurteilt. Dennoch, die Gerechtigkeit hatte nicht gesiegt, denn die Gestapo-Beamten kamen im Kalten Krieg zurück. Mächtiger, als man lange Zeit annahm, betont Gedenkstättenleiter Andreas Nachhammer.
Und das ist ja dann auch so, wenn einer das Dritte Reich überlebt hat. Er war noch immer nicht besonders alt, war zwischen 45 und 55. Er aber hatte Berufserfahrung. Und er war gut ausgebildet. Und das ist, sagen wir mal, der Stoff, aus dem die Verwaltungen in der frühen Bundesrepublik gewebt wurden.
Im Kalten Krieg setzte schnell das große Reinwaschen ein. Da wollte kaum jemand auf den Sachverstand der alten Gestapo-Leute verzichten. Die erste Führungsspitze des Bundeskriminalamtes bestand fast komplett aus ehemaligen Gestapo-Beamten und SS-Führern. Andere Mächte gaben den Gestapo-Leuten auch eine Chance. Für den britischen Geheimdienst arbeitete nach dem Krieg der Gestapo-Führer Horst Kopko, verantwortlich für die Ermittlungen gegen die Attentäter des 20. Juli. Nach 4 Jahren Arbeit beim MI6 in London verschaffte ihm der britische Geheimdienst eine neue Identität in Deutschland. Auch in der DDR wurde ein verurteilter Massenmörder als IM der Stasi angeworben. Und der US-amerikanische Geheimdienst beschäftigte ja den Schlächter von Lyon, Klaus Barbie. Einen Mann, der in Frankreich unfassbare Verbrechen begangen hatte, berichtete auch der Widerstandskämpfer Mario Blardone.
Er war ein Sadist, dieses Vergnügen zu foltern, besonders die Frauen zu demütigen. Ich habe miterlebt, wie er eine Frau verhörte und folterte. Sie musste sich völlig nackt ausziehen. Barbie trieb seinen Hund an, die Frau zu besteigen und amüsierte sich königlich dabei. Diese schändliche Tat ist immer in meinem Gedächtnis präsent. Nie werde ich davon loskommen.
An seinem Fluchtort in Bolivien beriet Klaus Barbie den dortigen Diktator. Besonders gefragt war der Gestapo-Mann, als der kubanische Revolutionär Ernesto Che Guevara in Bolivien aktiv wurde und am Ende den Tod fand. Klaus Barbie beriet die Bolivianer beim Aufbau einer politischen Polizei. Für Gedenkstättenleiter Andreas Nachhammer ist am Ende eines klar.
Jede Polizei, die nicht durch Verwaltungsgerichte kontrolliert werden kann, hat etwas von Gestapo.
Fehlt die Kontrolle, so kommt es zu Exzessen. Die Gestapo ist tot, die Gestapo-Methoden noch lange nicht.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an die geheime Staatspolizei, die die Nationalsozialisten am 26. April 1933 gründeten. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.